herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Ich hoffe, du bist auch so aufgeregt wie ich.
Warum?
Naja, wir haben ja jetzt das Bürokratieentlastungsgesetz, das vierte, das jetzt beschlossen wurde. Gibt es noch ein paar Neuerungen? Die möchte ich unbedingt mit dir besprechen.
Ja, also ich glaube, insbesondere ist die Bürgerbewegung Finanzwende in Angst und Schrecken, da unter anderem die Aufbewahrungsfrist für die Dokumente auf 8 Jahre verkürzt werden soll. Und jetzt hat man natürlich Angst, dass beispielsweise bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Gestaltungen oder Hinterziehungen, kann man ja schon fast sagen, die Menschen da davon kommen, da dann irgendwann diese Aufbewahrungsfrist für die Belege enden wird, wenn das denn so durchgeht, muss noch durch den Bundesrat. Aber da gab es schon einen Aufschrei und auch eine Petition, die wirklich stark unterzeichnet wurde. Ich schaue gerade mal parallel. Das waren aber, also ich glaube, schon über 100.000 Unterschriften. Schon krass, oder? Dass man so ein Thema unter anderem aus der Abgabenordnung, dass das so Wellen schlägt.
Mhm. Na, führend war ja hier die, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die Anne Brohilker, die ja da Staatsanwältin war und eigentlich diese Cum-Ex-Täter verfolgen sollte und dann ja vor kurzem hingeschmissen hat, weil sie gesagt hat, das ist nicht möglich in dieser Stelle hier, das sinnvoll zu verfolgen. Die hat das ja auch stark vertreten und wusste ich gar nicht, dass da 100.000 zusammengekommen sind, aber es hat ja auch...
Ich habe jetzt gerade mal 104, also Stand Podcast-Aufnahme, 194.746 Unterschriften.
Mhm.
Das ist natürlich für so ein Thema schon echt viel,
Das ist halt ein also, Steuerfabi-Video, oder?
Ja, aber ich bin jetzt auch nicht die Norm in der Steuerwelt. Von dem her Kudos an Frau Brohilker. Übrigens auch eine interessante ARD, ist es, glaube ich, Dokumentation über sie. Habe ich auch mal in meiner Story geteilt. Das war ja, glaube ich, wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, was sie da gemacht hat. Und deswegen ist sie ja dann auch zu dieser Bürgerbewegung Finanzwende gewechselt, weil sie da wirklich schwer, kann man in der Doku nachvollziehen, wirklich schwer vorangekommen ist. Und jetzt ist sie hier und muss erstmal eine Petition starten. Grundsätzlich, ich weiß nicht, Christian, was sagst du dazu? Jetzt sind wir da mitten ins Thema rein.
Genau, das ist ja gut. Das gefällt mir gut so. Aber wir können ja noch mal kurz sagen, worum es eigentlich geht. Also bisher müssen alle Unternehmen ihre Belege 10 Jahre aufheben. Und jetzt hat man also gesagt, wir wollen ja Bürokratie abbauen und hat gesagt, okay, nee, es reicht auch, wenn ihr die 8 Jahre aufbewahrt. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Fabian. Ich glaube, wir haben es beide so ein bisschen beschmunzelt, weil natürlich ist das nicht schlecht, wenn man die Geschichte, wenn man die ganzen Belege 2 Jahre eher wegwerfen darf. Aber eigentlich alle modernen Unternehmen, die machen das ja eh digital und spätestens, wir haben ja auch schon über die E-Rechnung gesprochen, also es kommt ja eh, dass dann alle Rechnungen digital sind, also dass man da jetzt wirklich so Archive voll mit riesigen Ordnern hat, das glaube ich halt eher nicht, dass die Unternehmen da jetzt plötzlich freie Büroräume haben, weil sie ihre Archive aufräumen können und schneller. Also das entspricht, glaube ich, nicht so der Lebenswirklichkeit. Und selbst wenn, ist das jetzt irgendwie eine Erleichterung für 1-2 Jahre, okay. Aber wie gesagt, in ein paar Jahren ist ja eh alles digital. Da müssen selbst die Letzten, die sich an ihren Ordnern festhalten, dann einsehen, dass das eben nicht mehr die Zukunft ist. Und hier, ich habe auch mal geguckt in der Gesetzesbegründung, da wird jetzt damit gerechnet, dass es 850.000 Unternehmen gibt, die um 700 Euro pro Jahr jetzt im Schnitt dadurch erleichtert werden an Kosten. Dadurch, dass sie die Unterlagen nicht so lange aufheben müssen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen realitätsfern. Also wenn ich jetzt so an meinen Mandantenstamm denke, der jetzt auch nicht so super klein ist. Also ich werde jetzt, ich glaube nicht, dass da irgendein Mandant 700 Euro spart. Ich habe natürlich jetzt hier eh viel moderne Unternehmen, aber das ist, glaube ich, wenn jetzt andere zuhören, die auch in der Steuerberatung tätig sind, glaube ich, ist da 700 Euro echt hochgegriffen, die man da pro Jahr jetzt sparen soll. Ja, im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht, aber du hast natürlich einen richtigen Punkt angesprochen. Das heißt natürlich auch, für so Steuerhinterziehungsermittlungen findest du natürlich jetzt dann bei Unternehmen nur noch für 8 Jahre lang die Unterlagen, die du vielleicht bei einer Hausdurchsuchung gerne finden würdest, um sie dann gegen irgendwen zu verwenden. Und das ist natürlich jetzt gerade bei Banken so auch ein Riesenproblem, wenn die alle ihre Unterlagen eher wegschmeißen können und du willst dann aber vielleicht jemanden verfolgen, der sich das mit dem Bankensystem irgendwelchen Steuern, die Steuern hinterzogen hat oder jetzt hier im Fall von Cum-Ex sich unrechtmäßig hat erstatten lassen, dann wäre es ja als Ermittler wahrscheinlich schön, wenn du da kommen könntest und sagen könntest, zeig mir mal die Unterlagen von 2013, die dann natürlich schon weg wären, ja. Und deswegen hier auch diese Petition und die haben ja es ja geschafft, jetzt auch, das gab noch eine neue Änderung im Gesetz, also da hat die Regierung tatsächlich drauf reagiert und hat gesagt, weil wir ja noch so viele Cum-Ex-Gelder eintreiben müssen, gibt es eine Sonderregelung für letztendlich Banken, also alle Gesellschaften, die der BaFin-Aufsicht unterliegen. Und für die gilt diese Verkürzung der Aufbewahrungsfrist, also von 10 auf 8 Jahre, erst 1 Jahr später. Also das würde dann aus meiner Sicht bedeuten, ab 2026 erst. Das heißt, man hat noch ein bisschen mehr Zeit, jetzt diese, das sind ja wohl 26 Milliarden oder 28,5 Milliarden, die da irgendwie noch nicht zurückgeholt sind aus diesen Cum-Ex-Machenschaften. Und da hat man jetzt also ein Jahr länger Zeit. Aber denkst du, das wird noch aufgeholt oder wie ist deine Meinung dazu?
Das, ja, sagen wir in der Vergangenheit, also das, da geht es ja noch um Cum-Cum, ja, und es wird ja jetzt bei Köln in Siegburg, glaube ich, so ein extra Gerichtsgebäude nur für diese Prozesse gebaut. Ja, also ich habe neulich mal gelesen, dass 1% dieser, Sachen irgendwie aufgearbeitet sind. Also, das wird ein harter Kampf.
Aber woran liegt's, frage ich mich, ja, weil das ist ja eigentlich jetzt rechtlich klar, dass das ja jetzt schon Steuerhinterziehung ist und man sich da nicht irgendwie rauswinden kann. Das haben ja die Gerichte eigentlich klargestellt. Dann ist ja wirklich die Frage, warum man da nicht stärker hinterhergeht, ja. Das,
Ja, gute Frage. Ja.
Aber weißt du, was noch ein sehr pikantes Thema ist bei diesem, also zusätzlich natürlich, dass die Beweise weg sein könnten, aber es gibt ja noch ein weiteres Problem. Es gibt ja die Verjährungsfristen im Steuerrecht für Steuerhinterziehung. Die wurde ja zum Beispiel auch für solche Ermittlungsverfahren wie jetzt Cum-Ex, Cum-Cum auf 15 Jahre erhöht, diese Verjährungsfristen für Steuerhinterziehung. Und üblicherweise sind es ja 10 Jahre. Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass du einerseits als Unternehmen, im Handelsgesetzbuch steht dann, ja okay, du kannst nach acht Jahren deine Belege wegwerfen, aber im Steuerstrafrecht steht, aber du könntest für 10 Jahre rückwirkend wegen einer Steuerhinterziehung belangt werden oder eben sogar noch länger. Und das heißt, das hat auch der Präsident der Bundessteuerberaterkammer zum Ausdruck gebracht, auch natürlich hat er sich an die Bundesregierung gewandt und hat gesagt, naja, ist das nicht irgendwie bescheuert, dass jetzt eigentlich alle Steuerberater ihren Mandanten raten werden, schmeißt die Belege bloß nicht schon nach 8 Jahren weg, weil es könnte ja sein, dass im 9. Jahr die Steuerfahndung zu dir kommt und sagt so, ich möchte mal noch, ich habe hier irgendwie den Verdacht, dass da was schief lief, ich möchte mal noch irgendwelche Belege sehen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, naja, ich muss es ja nur 8 Jahre aufbewahren, den Beleg kann ich dir nicht zeigen. Aber wahrscheinlich wird, also so werde ich das tendenziell bei meinen Mandanten auch machen, wird man wahrscheinlich sagen, naja, heb halt lieber ein Jahr länger auf, kostet dich ja eh nicht mehr Geld, so wenn du das halt auf dem Datenträger noch aufbewahrst, die Unterlagen, dann kannst du dich da eben noch durch Vorlage der Belege besser verteidigen. Das ist irgendwie so ein bisschen vergessen worden oder hat das keinen interessiert, dieses Thema? Oder ist natürlich jetzt irgendwie eine absurde Situation auch oder eine, ja, also ich glaube, das ist nicht so richtig bis zu Ende gedacht.
Ja, also dieses Gesetz, also das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, ist ja schon vom Bundestag jetzt beschlossen worden. Die Petition hat ja eigentlich darauf abgezielt, dass das der Bundestag schon ablehnt. Da ging es durch. Grundsätzlich, also da ist jetzt natürlich der Fokus auch medial sehr auf diese Steuerhinterziehung, Steuerhinterzieher gelegt worden. Ja, in der Praxis sind wohl mehr keine Steuerhinterzieher wie Steuerhinterzieher, die dann entlastet werden. Also grundsätzlich finde ich ja dieses Bürokratieabbaubestreben, das sind dann noch weitere Sachen in dem Gesetz, eigentlich finde ich schon gut, aber klar, der Nebeneffekt ist jetzt halt vor allem bei diesem Kum-Kum, ja, Business, wie es man nennen, oder Steuerhinterziehungsbusiness, ist natürlich nicht so dramatisch, nicht so toll, aber nichtsdestotrotz führt es halt auch dazu, dass Bürokratie abgebaut wird.
Ja, eine ganz neue Sache ist jetzt aber noch reingekommen, und zwar betrifft das die Steuerbescheide, die das Finanzamt verschickt. Das ist jetzt, das war bisher noch nicht im Entwurf drin, wurde jetzt also neu aufgenommen und tatsächlich auch verabschiedet. Und zwar sieht das so aus, ich weiß gar nicht, ob viele das wissen, man kann ja, wenn man seine Steuererklärung elektronisch abgibt, kann man ja ankreuzen, also wir als Steuerberater können das auf jeden Fall, dass wir den Steuerbescheid, der dann auf diese Steuererklärung folgt, auch elektronisch zurückübermittelt bekommen haben möchten. Und das ist natürlich eine gute Sache, weil das viel Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten spart, also einerseits natürlich beim Finanzamt, aber vor allem auch bei uns als Steuerberater, weil wir dann natürlich die Daten schon elektronisch bekommen und nicht erst irgendwas scannen müssen und dann uns darauf verlassen müssen, dass irgendeine OCR-Erkennung richtig den Steuerbescheid ausgelesen hat, sondern es ist eben von Anfang an medienbruchfrei, wird es digital zurückübermittelt und man kann eben sofort sehen, okay, hat der Steuerbescheid hier Abweichungen zu der Steuererklärung, die man abgegeben hat. Und das ist natürlich richtig toll. Wir nutzen das auch schon ganz intensiv und haben da viel Verwaltungskosten eingespart. Aber es ist eben so, dass man das explizit erklären muss, dass man damit sich bereit erklärt, dass das Finanzamt einem diesen Steuerbescheid elektronisch zurückübermittelt. Und jetzt ist das so ein bisschen, ich hatte das so ein bisschen an den Organspendeausweis erinnert. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch diese Diskussion. Jetzt ist es so, man muss widersprechen. Das heißt, solange man jetzt also seine Steuererklärung elektronisch macht, über Elster zum Beispiel, erklärt man sich dann ab 2026 automatisch damit einverstanden, dass auch der Steuerbescheid elektronisch zurückkommt. Das heißt, das Finanzamt schickt auch keinen Brief mehr raus. Und wenn man das nicht will, muss man explizit sozusagen widersprechen und sagen, nee, ich will das noch als Brief haben. Wenn man das nicht tut, kriegt man es automatisch elektronisch. Und so ein bisschen die Idee gibt es auch beim Organspendeausweis, dass man sagt, jeder muss Organe spenden, es sei denn, er widerspricht. Und hier ist es dann so, jeder muss der elektronischen Entgegennahme des Steuerbescheides widersprechen, wenn er das nicht haben will. Findest du denn das?
Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht, weil, ja. Mein Gott, also wir leben ja jetzt im Jahr 2024, da kann man schon mal die Sachen elektronisch zustellen. Also ich persönlich bin froh für jedes Dokument, was nicht irgendwie bei mir reinflattert. Ja,
ja, das sehe ich genauso. Hier wird auch gesagt, ich weiß gar nicht, ich hätte dich auch schätzen lassen können, aber ich sage es jetzt einfach mal, 116 Millionen Briefe werden dadurch wohl eingespart und 6,2 Milliarden Blatt Papier. Gar nicht schlecht, oder? Also wenn das so in die Wahrheit dann in die Praxis umgesetzt wird, kann man sich das ja gut und gerne sparen. Spannend finde ich, dass man natürlich dann informiert werden muss. Ich denke, dann bekommt man zum Beispiel eine E-Mail, dass also ein neuer Bescheid abrufbar ist in dem Elster-Portal oder dann beispielsweise über DATEV. Und es ist ja jetzt so, das kennt, glaube ich, jeder, der mal irgendwas mit Steuerrecht gelernt hat, dass man immer 3 Tage beziehungsweise ja jetzt zukünftig 4 Tage, nachdem der Bescheid beim Finanzamt erlassen wurde, dann gilt der als zugestellt. Ja, also war das ja bisher so diese Fiktion. Kann glaube ich, jeder, der mal die Steuerberaterprüfung gemacht hat, hoch und runter singen das Lied, weil das natürlich da ganz krasser Schwerpunkt war. Wann ist ein Bescheid jetzt wirklich angekommen? Wann beginnt die Einspruchsfrist und so? Und das sind ja diese 3 Tage, beziehungsweise jetzt bald 4 Tage, weil der Postlauf ja auch länger ist. Und das heißt, das wird also dann auch beibehalten. Also wenn der Bescheid bereitgestellt wurde digital, beginnt er dann am 4. Werktag beginnt die Frist zu laufen. Ja, gilt ja als bekannt gegeben und ab dann gilt die Einspruchsfrist. Fand ich auch ganz interessant, dass man das einfach beibehält, obwohl es ja eigentlich keinen Postlauf gibt. Aber ist ja auch irgendwie so eine Art Vereinfachung.
Ja, man hat ein bisschen länger Zeit, ja. wenn man noch irgendwie in Urlaub sich befindet, dann kann man immerhin ja noch, wenn man die Einspruchsfrist verpasst hat, noch einen Wiedereinsetzungsantrag stellen. Ne? Aber das ist eigentlich nicht schlecht. Aber ein paar Tage länger Zeit, um da einen Einspruch zu machen und so finden.
Aber die Frage ist ja, wenn man jetzt das elektronisch abrufen kann, ob man dann auch im Urlaub, ob ein Urlaub es rechtfertigen würde, wenn man jetzt einige Wochen unterwegs ist, dass man dann in diese Wiedereinsetzung kommt und sagen kann, hey, ich komme jetzt erst aus dem Urlaub zurück, ich habe den Bescheid jetzt erst gesehen, ich möchte noch meine Einspruchsfrist wahrnehmen, ob das auch funktioniert, wenn man dann elektronisch ja eigentlich darauf zugreifen kann. Kann man wahrscheinlich noch behaupten, dass das nur auf dem Desktop-PC zu Hause möglich war oder so. Ja, wird auf jeden Fall spannend, ja, was sich da Neues ergibt. Ja,
da wird sich wahrscheinlich bei der Wiedereinsetzung in vorherigen Stand auch was ändern. Aber schauen wir mal.
Ja.
Ja.
So, dann haben wir natürlich noch weitere Erleichterungen. Das ist ja noch nicht alles, ja. Jetzt gibt es noch Umsatzsteuer. Umsatzsteuervoranmeldung abgeben ist ja auch so ein Thema für sich. Da sind, glaube ich, viele kleine Unternehmen empfinden das als schon bürokratische Belastung. Da muss man ja, wenn man aktuell mehr als 7.500 Euro Umsatzsteuer zahlt, muss man die Umsatzsteuervoranmeldung monatlich abgeben. Und das ist natürlich dann schnell eine große Herausforderung, wohingegen, wenn man da eben noch nicht drüber kommt, also noch ein sehr kleines Unternehmen ist, dann muss man halt nur quartalsweise abgeben oder vielleicht sogar jährlich. Und die Grenze wird jetzt auch erhöht auf 9.000 Euro Umsatzsteuer. Da hat man das dann natürlich auch ein bisschen einfacher, dass man etwas größer sein kann, ohne dass man dann schon monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben muss.
Absolut, das ist ja eine ganz gute Sache.
Ja. Und Fabian, wenn du mal, oder ich weiß nicht, ob du, jedenfalls, du bist ja auch so ein iPhone-Heavy-User, ja, wenn du irgendwann mal auf die Idee kommst, ein gebrauchtes iPhone zu kaufen und dann wieder zu verkaufen, also wenn du ein Wiederverkäufer werden solltest von gebrauchten Waren, dann gibt es ja auch umsatzsteuerlich einige Erleichterungen, weil da gibt es ja die Differenzbesteuerung. Das ist ja eigentlich ganz interessant, dass man, wenn man also etwas Gebrauchtes einkauft und dann mit Gewinn wieder verkauft, dann muss man nur auf den Gewinn, den man macht, die Umsatzsteuer zahlen. Also die Differenz, auf die muss man die Umsatzsteuer bezahlen. Und das ist so, dass man dann natürlich, wenn man sich jetzt diese Berechnung mal so vorstellt, dass man natürlich jeden einzelnen Handykauf und Handyverkauf dann einzeln erfassen müsste, um dann diese Differenz zu ermitteln. Ja, keine Ahnung, ich habe hier eben ein Handy gekauft für 600 Euro und habe es wieder verkauft für 1.000 Euro, also habe ich 400 Euro Gewinn gemacht und auf die 400 Euro muss ich die Umsatzsteuer zahlen. Und das ist natürlich ganz schön mühselig, das dann für jeden einzelnen Wareneinkauf und Warenverkauf gesondert festzuhalten, in der Buchhaltung zum Beispiel. Ja, da kommt man dann, glaube ich, auch schnell an seine Grenzen, wenn man da so Consumer-Programme oder so verwendet. Und deswegen kaufen manche liebend gerne bisher nur Geräte für bis zu 500 Euro ein, weil dann gibt es so eine Vereinfachungsregelung. Da kannst du nämlich alles in einen Topf werfen und sagen, ich habe hier eben 37 Geräte für 400 Euro eingekauft und diese habe ich eben teurer wieder verkauft. Das ist dann kein Problem, weil man einfach alles in einen Topf werfen muss und nicht für jeden Kauf und Verkauf die Beziehung herstellen muss. Und da wird die Grenze jetzt auf 750 Euro erhöht, dass man also auch schon bei etwas teureren Produkten dann immer noch diese Vereinfachungsregelung nutzen kann bei der Differenzbesteuerung. Sicherlich auch nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber ich kann sagen, so in der Praxis manchmal sind das wirklich auch so die kleinen Sachen, die dann viel ausmachen. Also ich glaube, das ist schon gut, hätte man vielleicht auch noch höher setzen können, dann gleich diese Regelung.
Ja. Das stimmt. Ja, was gibt es sonst noch
Neues? Ja, neu dazugekommen ist, ja, ich sage jetzt mal Bürokratieabbau in Anführungsstrichen, weil man muss jetzt noch eine neue Dokumentation machen. Eigentlich komisch, warum das hier in diesem Gesetz dann Platz findet. Und zwar ist es ja so, wenn du ein Unternehmen bist, das internationale Geschäftsbeziehungen unterhält, dann gibt es in der Abgabenordnung eine Vorschrift, die diese Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen, also zu verbundenen Unternehmen vor allem, ja, dass man da besondere Pflichten hat zur Mitwirkung. Man muss dann also, wenn man Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen unterhält, an denen man vielleicht es aus dem Ausland unterhält, an denen man auch beteiligt ist oder an denen man irgendwie, auf die man Einfluss ausüben kann, dann muss man über diese Geschäftsbeziehungen ganz erheblich Auskunft geben dem Finanzamt. Da muss man also aufschreiben, wie ist denn jetzt eigentlich der Sachverhalt, was wird denn da untereinander gekauft oder verkauft. Ja, klassischerweise ist ja, man hat vielleicht noch eine Tochtergesellschaft, die die Waren irgendwo in Asien produziert, bei der kauft man dann ein und da muss man eben für das Finanzamt genau aufschreiben, was kaufe ich da ein und das Wichtigste auch zu welchem Preis, ja. Und das Ganze nennt sich dann letztendlich Verrechnungspreisdokumentation, die man dem Finanzamt vorlegen muss, in der eben genau beschrieben ist, was man für Geschäftsbeziehungen hat und zu welchem Preis vor allem man die miteinander abgerechnet hat, damit eben das deutsche Finanzamt sicherstellen kann, hier wurden nicht zu hohe Preise für Wareneinkäufe im Ausland bezahlt zum Beispiel, weil man damit ja sonst relativ einfach und gut das deutsche Besteuerungssubstrat, also den deutschen Gewinn, verringern könnte, indem man einfach sagt, ich habe hier Mondpreise an meine asiatischen Produzentenfirma zum Beispiel bezahlt. Ja? Und das will man natürlich vermeiden, indem man hier zumindest mal erstmal genau dokumentiert haben will, was wird da verkauft und zu welchem Preis. Das gibt es jetzt schon und das Ganze wird jetzt noch ergänzt durch eine Transaktionsmatrix. Die muss man jetzt zukünftig spätestens 30 Tage, nachdem man aufgefordert wird, vorlegen oder bei einer Betriebsprüfung ohne gesondertes Verlangen. Also du musst einfach dann nach 30 Tagen, nachdem du eine Betriebsprüfung bekommen hast, musst du so eine Transaktionsmatrix erstellen für das Finanzamt. Und diese, muss man sich so vorstellen, das ist halt einfach eine Darstellung der verschiedenen Geschäftsvorfälle, die man mit ausländischen Unternehmen hat, an denen man irgendwie auch verbunden ist. So würde ich das jetzt mal ganz laienhaft darstellen. Und ich weiß nicht, ob das hat das was mit Bürokratieerleichterung zu tun? Bin mir nicht so richtig sicher. Ich glaube eigentlich nicht, oder? aber gut ist immerhin, wenn man es nicht macht, muss man direkt einen Zuschlag von 5.000 Euro bezahlen. Das steht auch fest. Ja. Immerhin ist man sich dann sicher, was es kostet, wenn man es nicht macht.
Ja, also vor allem das ist ja, okay. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist, weil die das betrifft, da werden 5.000 Euro auch nicht wehtun.
Ja. Naja, und ich erlebe das auch so, dass das halt auch, da ist wirklich so viel unklar noch bei diesen Verrechnungspreisen. Also da gibt es halt großartige Verwaltungsschreiben von der Finanzverwaltung, wo eben klargestellt wird, wie man so einen Verrechnungspreis ermitteln kann. Ja, also was ist jetzt der richtige Einkaufspreis für ein Produkt? Aber wenn man dann sich darüber streitet, wenn man jetzt der Meinung ist, der und der Preis ist richtig und das Finanzamt ist aber anderer Meinung, boah, das ist halt auch in der Praxis wirklich herausfordernd, so ein Verfahren zu führen und sich da mit dem Finanzamt zu streiten, weil es relativ wenig Rechtsprechung gibt nach wie vor. Ja, das ist dann so ein bisschen wie auf so einem Bazar, würde ich sagen, weil eben da auch das Finanzamt, dadurch, dass es nicht so viel Verfahren gibt, an denen man sich orientieren kann, da relativ stark ausholen kann und hohe Forderungen stellen kann und man dann am Ende natürlich auch immer oft daran orientiert ist, irgendwie einen Deal zu finden, bei dem man dann vielleicht nicht ein jahrzehntelang dauerndes Klageverfahren hat. Also das mit den Verrechnungspreisen ist sowieso so ein Thema, was, glaube ich, relativ viel Rechtsunsicherheit mit sich bringt. Welche Preise sind jetzt eigentlich angemessen und welche nicht? Ja, das ist insgesamt natürlich schon ein großes Problem. Und ja, also dafür Klarheit und Sicherheit mehr zu sorgen, wäre, glaube ich, auch gut.
Aber ja, das ist ein riesiges Thema. Ich habe meine Masterarbeit über Verrechnungspreise geschrieben. Ja. Also da ist mehr ungeklärt wie geklärt, habe ich manchmal das Gefühl. Also, das ist, und was ist fremdüblich, ist ja die Frage heutzutage noch. Richtig. Ich habe damals über die Fremdüblichkeit bei der Datenübertragung geschrieben. Das ist echt, aber man kann das zusammenfassen, keine Ahnung, wie viele Zeiten das waren, aber wer schreibt, der bleibt.
Richtig, naja klar, das gilt sowieso. Insofern, diese schöne Bürokratie hier in Anführungsstrichen, die hilft, die wird, also was heißt das, ich mache mich da jetzt ein bisschen drüber lustig, ne? Aber für die Unternehmen ist es natürlich eigentlich blöd, dass man da jetzt eben neue Berater beauftragen muss, die einem diese Transaktionsmatrix erstellen. Und man macht es halt selbst und nimmt dann wertvolle Ressourcen im Unternehmen, die dann diese Matrix erstellen, statt vielleicht was Sinnvolles zu machen. keine Ahnung. Andererseits verstehe ich auch, dass man als Staat natürlich irgendwie ein Interesse daran hat, dafür zu sorgen, dass jetzt die Gewinne nicht einfach abgesaugt werden, ja. Gerade wenn man da auf Social Media unterwegs ist. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zu Dubai und so. Da gibt es ja Leute, die da unterwegs sind, die das alles als ganz easy darstellen, dass du da einfach eine Firma im Ausland machst und dann schreibst du halt Rechnung an deine deutsche Firma und ziehst so die ganzen Gewinne ins Ausland. Das geht natürlich so einfach nicht, ja. Und das verstehe ich schon auch, dass man da irgendwie zumindest irgendwie sich mit den Steuerpflichtigen da auch entgegenstellen will und sagen will, hey, wenn ihr das schon macht, Geschäftsbeziehungen im Ausland, dann soll es auch dokumentiert sein, dass wir nachvollziehen können, dass es vernünftige Preise sind. Aber ja, naja.
Ja, absolut, ja. Jo, okay. Was gibt's noch, Christian? Änderungen im BGB gibt's auch noch.
Ja, genau, da ist ja ein großes Thema, finde ich jetzt eigentlich auch ganz gut, weil ich da einige Regelungen davon auch echt überhaupt nicht verstehen konnte, dass man hier das Schriftformerfordernis herabsetzt. Ja, es gibt ja immer noch viele Verträge, die nur wirksam sind rechtlich, wenn man sie schriftlich, also schriftlich im Sinne von, da gibt's ein Blatt Papier, das liegt irgendwie vor und das unterschreibt man. Wenn man diese eben in dieser Art und Weise miteinander unterschreibt. Und da gehört eben vor allem bisher auch noch der Arbeitsvertrag dazu. Ja, also du kannst eigentlich einen Arbeitsvertrag nur wirksam schließen, wenn er wirklich schriftlich geschlossen wurde, also irgendwie auch in ausgedruckter Form oder gegebenenfalls dann so eine qualifizierte Signatur, die aber natürlich, bin mir jetzt nicht sicher, ob die, also auf jeden Fall ein anderes elektronisches Verfahren, ein einfaches, war nicht zulässig. Wenn, dann wäre es, glaube ich, so ein Verfahren gewesen, wo man sich hätte mit erstmal registrieren müssen und eine Signatur bekommen und so, also eigentlich überhaupt nicht praxisnah. Und das führt natürlich aus meiner Sicht dazu, also ich habe auch einige meiner Mitarbeiter noch nie gesehen, ja, weil die eben nur im Homeoffice arbeiten und dann hast du halt, schickst du irgendwelche Papiere durch die Welt, nur um zu sagen, hey, okay, das ist hier unser Arbeitsvertrag. Ich glaube, für Gewerberaum-Mietverträge galt das zum Beispiel auch und für einige andere Vertragstypen auch. Aber ich glaube, am relevantesten ist das bei den Arbeitsverträgen. Und da geht es jetzt halt auch, so wie man das eigentlich vermuten würde, dass man sich halt eine E-Mail schreibt, hier ist der Arbeitsvertrag, ich habe das digital signiert oder habe da meine digitale Unterschrift draufgepackt. Bist du damit einverstanden, dann schick mir das mit deiner Unterschrift zurück oder bestätige mir, dass du damit einverstanden bist. Und das ist schon cool, oder?
Ja, also ich sollte mal aus meiner Sicht auf alle Verträge irgendwie ausweiten. Ja, also wäre doch schön, wenn es so eine staatliche Plattform gäbe, wo man einmal das PDF hochladen kann. Jeder kann es unterschreiben mit einer Signatur und fertig. Ja.
Ah, ich bin mir nicht sicher, eine staatliche Plattform, das klingt für mich
nicht richtig. Oder man nimmt DocuSign.
Genau. Also,
Hashtag unbezahlte Werbung.
Also wenn, das ist immer so irgendwie, da habe ich wenig Zutrauen, dass das funktionieren kann, dass eine staatliche Behörde irgendwie so eine Plattform zur Verfügung stellt. Das können doch Privatunternehmen viel besser. Gibt ja gute auch schon, die solche Signaturlösungen anbieten. Warum soll das der Staat machen?
Naja,
frag ich mich, ja. Ja. Jetzt aber die Quizfrage. Was denkst du, wie viel Millionen Blatt Papier werden mehr eingespart? Bei den Steuerbescheiden oder bei den Arbeitsverträgen?
Wahrscheinlich bei den Steuerbescheiden. Also.
Ja, ist richtig, ja. Also hier sparen wir nur 50 Millionen Blatt Papier bei den Arbeitsverträgen. Ne? Und bei den Steuerbescheiden waren es ja 6,2 Milliarden Blatt. Also,
nee, das ist schon Wahnsinn.
Großer Unterschied, ja.
Da siehst du mal, vor allem würde mich mal interessieren, wie viel Blatt an Steuererklärungen abgegeben werden. Ja.
Da habe ich natürlich keine Zahlen, aber da wären noch so viel. Wobei letztens sagte auch jemand vom Finanzamt zu mir, da kommen auch wirklich noch ganz viele da so in die Sprechstunde oder so und wollen das dann halt da vor Ort abgeben, ja.
Ich bekomme manchmal so, bekomme alles Mögliche geschickt. Manchmal bekomme ich auch so die Eingänge von den Finanzämtern geschickt, wo dann noch die Anlagen der Steuererklärung, das Formulare da rumliegen zum Mitnehmen. Also 2024 ist schon ganz interessant.
Ja, andererseits gibt es natürlich auch, glaube ich, viele Bürger, die da eben noch nicht so aufgeschlossen sind, dem digitalen Weg. Jetzt, wenn ich so an meine Oma oder so denke, die würde, glaube ich, auch, wobei, keine Ahnung, vielleicht kriegst du es auch hin, aber ich finde es auch okay, diesen Weg weiterhin zuzulassen. So ist es natürlich auch schon, wenn man sich als neuer Arbeitnehmer gleich unbeliebt machen will, kann man auch gleich beim Arbeitgeber fordern, dass man einen schriftlichen Nachweis über die Arbeitsbedingungen bekommt. Da weiß dann der Arbeitgeber gleich Bescheid, was er sich da, wen er sich da eingestellt hat. Kann man also dann, auch wenn man will, hat man das Anrecht darauf, das schriftlich nachgewiesen zu bekommen. Ich meine, ich habe es jetzt so ein bisschen lächerlich dargestellt, aber ist sicherlich auch nicht schlimm, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, das sich nochmal schriftlich per Brief bestätigen zu lassen. Und in hier Schwarzarbeitswirtschaftsbereichen, die eben stark von illegaler Beschäftigung bedroht sind, bleibt es bei einem verpflichtenden Nachweis des Arbeitsvertrags in Papierform. Mhm. Ja, was denkst du, der Dönerladen um die Ecke, hat der den Arbeitsvertrag in Papierform ausgedruckt? Weiß man gar nicht, ne? Aber das, da wird man es halt immer noch verlangen, ja. Einfach, dass man dann, wenn man da, wenn der Zoll kommt und schaut, ob die Leute, die da sind, auch wirklich da arbeiten, vielleicht sagen kann, hey, habt ihr denn, wo ist denn euer Arbeitsvertrag? Ihr müsst den ja noch schriftlich da haben. Sicherlich geht es da um solche Konstellationen, dass man das besser aufdecken kann.
Ja, das war im Großen und Ganzen das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, oder?
Na, warte mal. Wir haben noch ich meine, jetzt ist nicht so steuerliches Thema, aber die Meldepflicht bei touristischen Übernachtungen fällt weg, ja. Die musst du nicht mehr ausfüllen, ne? Zumindest wenn du jetzt aus Deutschland kommst. Ja.
Stimmt, ja.
Wobei frage ich mich aber auch, dann müsste man ja dann an der Hotelrezeption gefragt werden, sind Sie Deutscher? Ja, okay, Sie können durch. Nein, Sie müssen das ausfüllen.
Hm. Ja, ja.
Aber gut, das ist ja vielleicht auch gar nicht so schwierig.
Wenn man es nicht ausfüllen möchte, muss man auf jeden Fall dann gut Deutsch sprechen. Wenn man wieder durchgewunken. Ja.
Ja. Ja, und so. Dann hier noch öffentliche Versteigerungen. Ja, hast du ja auch letztens einen Post gemacht, dass da immer mal wieder goldene Schallplatten von Rappern versteigert werden.
Naja.
Die können jetzt auch per Livestream erfolgen und müssen nicht vor Ort erfolgen. Du kannst dann auch online dein Gebot abgeben und mitsteigern.
Ja, sehr gut.
Tja, das ist das Gesetz. Bundestag hat es jetzt beschlossen. Und ich habe interessanterweise, ich habe mir mal die Bundestagsdebatte dazu angeguckt. Da hat der Johannes Vogel von der FDP das vorgestellt. Und dann hat er da natürlich auch versucht, irgendwie noch, also da was Positives so draus zu ziehen und das natürlich sehr als Fortschritt darzustellen. Aber ich weiß es nicht, so wie ich das interpretiert habe, war es ihm, glaube ich, selber ein bisschen unangenehm oder keine Ahnung, vielleicht habe ich das, also ich glaube, mir wäre es sehr schwer gefallen, da jetzt vorzutreten und dieses Gesetz als großen Erfolg zu feiern. Gerade wenn du natürlich gleichzeitig dabei bist, irgendwie Tariftreuegesetze, Nachhaltigkeitsberichterstattungen, Lieferkettengesetze und so weiter zu beschließen. Ja, also du machst hier so ein paar Millionen oder Milliarden Blatt Papier weg, was ja sicherlich ganz nett ist. Und gleichzeitig beschließt du irgendwie 3-4 neue Gesetze, die der totale Hammer sind für die Unternehmen und überhaupt zu ganz neuen Herausforderungen führen, die, glaube ich, wenn man die jetzt ins Verhältnis setzt zu dem, was jetzt wegfällt, viel schlimmer wiegen als das, was da jetzt bereinigt wird. Ich glaube, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber da kann man, glaube ich, muss man jetzt bei den neuen Gesetzen, die da kommen, dann irgendwann auch wieder sagen, da müssen wieder viele abgeschafft werden oder zumindest korrigiert werden.
Ja, na, absolut, absolut. Ja, vielleicht sollte man abschließend bemerken, dass man vielleicht bei den neuen Gesetzen weniger Bürokratie schafft, um da nicht die alten Gesetze mit neuen Gesetzen abzuschaffen, ne? Oder zu ändern. Das wäre wahrscheinlich die sinnvollere Variante, dass man schon im Gesetzgebungsverfahren drauf schaut, ja, dass man nicht unnötig irgendwelche Bürokratiemonster erschafft. Ist ja immer noch jetzt zum Beispiel die Meldepflicht für nationale Steuergestaltung im Gespräch. Weil wenn man solche Sachen einführt neu, dann muss man sich nicht wundern, dass man künftig wieder Gesetze braucht, die dann Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 5, 6, 7, 8 oder 9 heißen. Also das sollte man vielleicht bedenken, bevor man die neuen Gesetze macht.
Ja. Gut, Fabian, dann sehen wir uns nächste Woche. Mal gucken, was es dann Neues gibt. Ein paar Gesetze sind ja noch in der Mache gerade. Und wie es weitergeht.
Also gut, Christian, dann bis nächste Woche.
Ja, genau, bis nächste Woche. Tschüss.